Ist euch bewusst, dass wir heute Gottesdienst feiern wegen diesem Gott, den wir gerade besungen haben? Der Gott, der uns Freiheit gibt, der Gott, der uns Hoffnung schenkt, der Gott, der die Ketten sprengt. Und gerade heute Morgen, wo wir schon so ein bisschen durch Jens gerade gehört haben, dass es offensichtlich mindestens diese Hochstimmung in diesem Leben der Frau gab, die dieses Dankeslied, dieses Loblied geschrieben hat. Das, was Jens gerade erzählt hat, vorgelesen hat, man könnte sagen, die Hanna, um die es heute geht, die befand sich hier oben von ihren Emotionen. Sie befand sich an einem Punkt, wo sie einige Zeit vorher gedacht hätte, da werde ich niemals in meinem Leben hinkommen. Diese Hochstimmung, diese Dankesgefühle, die ich für meinen Gott empfinde, das wird mir wahrscheinlich niemals möglich sein. Und trotzdem kommt dieses Dankeslied zustande. Wenn nötig, bitte wenden. Jens hat uns gerade schon so ein bisschen mit reingenommen in diese Navi-Geschichte. Und der eigentliche Satz, den wir ja so gut kennen oder viele von uns wahrscheinlich kennen, ist ja, wenn möglich, bitte wenden. Und es ist so gut, dass unsere Navis darauf programmiert sind, uns frühzeitig zu sagen, hey, du bist auf dem falschen Weg, wenn möglich, bitte wenden. Denn wenn stattdessen der Satz wäre, den unsere Navis uns sagen, wenn nötig, bitte wenden, dann sähe das nämlich wie folgt aus, dass dein Navi ganz genau weiß, dass da ein Stau auf dich wartet und du fährst fröhlich locker weiter und stehst in diesem Stau und das Navi sagt dir dann, ja, wenn nötig, bitte wenden. Wenn du es für nötig erachtest, keine Lust hast, in diesem Stau zu stehen, ja, dann kannst du es dir ja überlegen zu wenden. Aber es geht dann einfach nicht. Vor dir Autos, rechts, links Autos, hinter dir Autos und auf der Autobahn solltest du sowieso nicht einfach nur wenden. Es geht einfach nicht. Und wahrscheinlich würden wir bei einem solchen Satz das Navi entsorgen, aus dem Auto schmeißen und sagen, okay, dann komme ich auch gut allein zurecht. Und von unserem menschlichen Denken her, glaube ich, ist es absolut verständlich, dass wir in diese Situation kommen wie auf der Autobahn, wo wir den Eindruck haben, da geht gar nichts mehr. Da geht nichts nach vorne, da geht nichts rechts, nichts links, nichts zurück. Es ist einfach alles zu und dicht. Und gerade deshalb finde ich das Thema heute so spannend, weil wir am Leben von Hanna entdecken dürfen, dass es dieses Vor und Zurück, dieses Blockiertsein zu rechts und links, ja, das gehört zu jedem Leben von uns allen. Aber dass es auf einmal einen Gott gibt, der trotz dieser Ausweglosigkeit trotzdem noch Mittel und Wege findet, das finde ich enorm. Und das hat Hanna eben erlebt. Das ist die Geschichte von Hanna, warum sie dieses Danklied, dieses Loblied Gottes anstimmen konnte, obwohl sie vorher noch hier ganz unten war. Und weil sie eine Wegstrecke hinter sich hatte, die sie nach unten geführt hat. Und genau das möchte ich heute mit euch entdecken, wenn wir gemeinsam in das erste Samuel-Buch hineingehen und uns ein bisschen in dem ersten Kapitel mal dort umschauen. Und ich lese euch gleich mal einige Verse, aber vielleicht kurz noch zum Hintergrund. Ihr seht diese drei Personen, Elkana, Hanna und Penina. Um diese drei geht es in diesem ersten Kapitel. Und Elkana ist der Ehemann von Hanna und Penina. Und wahrscheinlich können wir uns alle schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist, in so einer Dreiecksbeziehung zu leben. Ich bin manchmal mit einer Frau überfordert. Ja. Elkana musste irgendwie mit zweien zurechtkommen. Und die Frauen untereinander auch noch. Dass das nicht ohne Reibungen, ohne Konflikte auskommt, ist absolut selbstverständlich. Aber diese Dreiecksbeziehung, der Umgang von Elkana mit Penina, der Umgang von Elkana und Hanna und eben zwischen den beiden Frauen hat tiefe, tiefe Spuren in ihrem Leben hinterlassen. Weshalb ich übrigens auch froh bin, dass Gott den Menschen ja, dazu aufgerufen hat, Ehe zwischen Mann und Frau, ein Mann und eine Frau zu gestalten. Ja, weil das hier wieder ein Beispiel ist, was passieren kann, wenn von der Seite auf einmal weitere Stimmen mit hineinsprechen. Die Verse 4 bis 7 lesen wir mal zunächst. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und ihren Söhnen und Töchtern immer die Anteile, die ihnen zukamen. Hanna jedoch gab er einen doppelten Anteil, denn er liebte sie, doch Jahwe hatte ihr eigene Kinder versagt. Ihre Rivalin kränkte sie schwer und demütigte sie wegen ihrer Kinderlosigkeit. Und das wiederholte sich jedes Jahr. Immer wenn sie zum Haus Jahwes hinaufzogen, kränkte sie sie derartig, dass sie weinte und nichts aß. Es war die Tradition der Familie. Ihr Glaube rief sie immer wieder dazu, ja, Opfer zu bringen für Gott. Und von diesem Opfer, ja, gab es Anteile, die Elkana als Vater, als Familienoberhaupt an alle verteilte. Und Hanna war halt irgendwie in einer besonderen Position. Hier steht, er liebte sie besonders. Und das ist natürlich schon ziemlich schwierig, wenn die Kinder von Penina dabei sind, Penina selbst, und sie erlebt direkt mit, wie Hanna, ja, wie sie ihrem Mann einfach wichtiger ist. Und er gibt ihr immer wieder den doppelten Anteil. Und dann kann man sich vorstellen, was in dieser Frau, in der Penina los ist, welche Verletzung da ist. Denn auch Elkana ist ja auch ihr Ehemann. Und sie fängt an, sich Hanna, sag mal, besonders vorzunehmen. Ja? Denn Hanna hatte einen Schwachpunkt. Auch wenn sie ganz genau wusste, ich bin von meinem Ehemann geliebt, wusste sie, dass sie keine Kinder bekommen kann. Und auch wenn wir heute sagen würden, okay, das ist ein ziemlicher Schlag, ein tiefer Einschnitt vielleicht für die Lebensplanung, so haben wir heute die Möglichkeit, ganz neuen Fokus zu setzen und zu sagen, okay, wir als Ehepaar, wir setzen einfach andere Schwerpunkte in unserem Leben, nutzen die Freiheiten, die wir vielleicht dadurch haben, für andere Dinge. Aber das war für Hanna nicht möglich. Denn für Hanna bedeutete, wenn sie kinderlos ist, dann ist sie gleichzeitig auch ein ganzes Stück weniger wert als in diesem Fall Penina, die ja schon viele Kinder hatte. Denn der Wert einer Frau in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, definierte sich darüber, ob du deinem Mann Kinder oder im Besonderen sogar Söhne schenken konntest. Und wenn das nicht ging, dann hast du als Frau versagt. Das war quasi die größte Demütigung, die einer Frau in dieser Zeit passieren konnte. Glücklicherweise sind wir heute in einer ganz anderen Zeit. Aber Penina hat das erkannt und reitet Jahr für Jahr darauf rum. So steht es ja hier Vers 7. Das wiederholte sich jedes Jahr. Immer wenn sie zum Haus Jahwes hinaufzogen, kränkte sie sie derartig, dass sie weinte und nicht aß. Es führte dazu, dass diese Last im Leben von Hanna immer schwerer wog. Ich habe euch hier mal diese Gewichtsscheiben mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Fitnessstudio war. Ich war schon mehrfach, habe es auch schon mehrfach wieder aufgegeben. Aber dort kommt man immer wieder an Punkte, dass man sich an ein Gerät setzt und man legt ein gewisses Gewicht auf. Man hat den Eindruck, oh, das stemme ich ganz gut. Das ist eine Last, aber es ist gut. Und gleichzeitig entwickeln sich meine Muskeln ja auch. Das Problem ist, dass irgendwann der Punkt kommt, wenn immer wieder weitere Gewichte aufgelegt werden, wo dein Körper einfach nicht mehr mitmacht. Erst kommt es vielleicht zu einer Zerrung, dann kommt vielleicht irgendwann ein Muskelfaserriss und irgendwann ist halt alles im Eimer. Und ich glaube, dass wir das uns auch so in etwa bei Hanna vorstellen können, wie wenn sie Jahr für Jahr immer wieder Salz in diese besonders tiefe Wunde gestreut bekommen von Penina, dir immer wieder gesagt wird, du bist nichts wert. Da kann Elkana, da kann unser Mann dir noch so viele Geschenke machen, noch so größere Anteile an diesem Opfer geben. Es spielt keine Rolle, denn das, was dir wirklich Wert geben würde, das hast du nicht. Und es führte über Jahre hinweg dazu, dass Hanna ja, depressiv wurde. Sie fing an, nur noch zu weinen. Sie hörte auf zu essen. Ja, sie entwickelte eine Essstörung und alles dadurch, dass andere Leute, in diesem Fall ja, die andere Frau von Elkana, auf ihr rumreitete und ihr zeigte, wie wenig sie wert ist. Und das meinte ich gerade, als ich sagte, die Hanna hat einen gewissen Weg hinter sich, bis sie ganz unten angekommen ist. Und in dieses ganz unten, das ist hier jetzt erreicht. Jahr für Jahr hat Penina dafür gesorgt, dass Hanna da unten ankommt und das Gefühl hat, sie wird da auch nicht mehr rauskommen. Denn es ist diese Situation, wo nach vorne nichts geht, nicht zurückgeht, zur Seite nichts geht. Es ist einfach ausweglos. Du musst dich damit abfinden, denn seit Jahren ist es der gleiche Zustand. Du bist nichts wert. Hanna hatte ihre ganz speziellen Schwachpunkt, diese offene Wunde. Aber ich glaube, dass wir alle unsere offenen Wunden mit uns rumtragen. Manchmal mehr verborgen und manchmal vielleicht sogar ziemlich offen, dass es für andere sichtbar ist. Weil uns vielleicht sogar die Kraft fehlt, es zu verbergen. Weil wir so geprägt sind, dass man Schwächen verbirgt. Aber mir ist heute ganz wichtig, dass das hier ein Zustand war, wo die Hanna reingeschlittert ist, über Jahre hinweg. Aber dass das nicht der Endpunkt gewesen ist. Dass es eben eine Wegstrecke gab zwischen diesem ganz tiefen Punkt und diesem Loblied, was der Jens gerade erzählt hat. Und das will ich euch heute Morgen auch zusprechen. Dass egal, wo du dich hier, ich sag mal, auf dieser Treppe, auf dieser Steigung befindest, dass es einen Weg gibt heraus. Nicht unbedingt, dass die Lösungen vielleicht die gleichen sind, die dir im Kopf rumschwirren. Aber unser Gott, er hat Lösungen. Für deine ganz spezielle, deine ganz individuelle Situation. In weiteren Versen geht es dann wie folgt weiter. Hanna war im Innersten verbittert, das, was ich gerade schon sagte. Und sie betete zu Jahwe und sie weinte sehr. Dabei legte sie ein Gelübde ab und sagte, Jahwe, du Allmächtiger, sieh doch das Elend deiner Dienerin an, denk an mich und vergiss mich nicht. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er sein Leben lang dir, Jahwe, gehören. Und niemals soll sein Haar geschnitten werden. Sie war im Innersten verbittert. Und sie betete. Allein das finde ich schon bemerkenswert. Heute in der ersten Stunde habe ich das schon mal kurz bei der Mahlfeier angeschnitten. Dass, wenn Verbitterung zum Beispiel in unser Leben hineinkommt, es häufig eher eben der Reflex ist, vor Gott wegzulaufen, uns vor Gott zu verstecken, vielleicht aus Scham, vielleicht aber auch einfach, weil du Gott verantwortlich machst für deine ganz spezielle Situation. Doch Hanna, sie war ja mit ihrer Family da gerade beim Tempel und sie opferten Gott. Sie nutzte die Gelegenheit dort am Heiligtum Gott zu suchen, und diese ganze Not, diese ganze Verbitterung loszuwerden. Sie weinte, sie betete, sie flehte. Und sie gab Gott ein Versprechen. Hier in dem Text steht ein Gelübde. Dass wenn Gott es irgendwie möglich machen sollte, dass das Wunder geschieht und sie ein Kind bekommt, dass sie dieses Kind Gott zurückgeben möchte. Hanna öffnet hier quasi einen Weg und sagt, bitte Gott, geh auf diesen Weg ein. Und ich glaube, dass auch wir manchmal Wege Gott gerne geben wollen im Sinne von Gott hier. Das wäre der Weg, den ich mir am besten vorstellen könnte. Es wäre so krass. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das passieren soll. Aber es wäre der Hammer, wenn du diesen Weg für mich eröffnest. Und ich will dir heute mal sagen, es geht nicht darum, dass Gott dein Bitten und dein Flehen nicht hört. Dass Gott deine Ausweglosigkeit nicht sieht. Aber es kann eben auch sein, dass Gott sagt, ich führe dich da heraus. Aber es ist eben nicht dieser Weg, sondern es ist der Weg, den ich dich führen lassen möchte. Und Hanna kommt am Ende ihres Gebetes, am Ende dieses Gelübdes zu einem ganz wesentlichen, zu einem ganz, ganz tiefen Ausspruch. Sie sagt, Gott, vergiss mich nicht. Sagt Gott, über Jahre geht das jetzt mit Penina schon so. Über Jahre hinweg merke ich, wie die Last immer größer wird und ich bin an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr kann. Ich habe es jahrelang versucht zu ignorieren. Ich habe es jahrelang für mich klein geredet. Ich habe mich darüber gefreut, dass Elkanah mir immer wieder zeigt, wie sehr er mich liebt. Aber diese Last, sie ist einfach immer größer geworden. Sie ist so groß, dass ich einfach nicht mehr kann. Und am Schluss sagt sie einfach nur noch, bitte Herr, vergiss mich nicht. Gott vergisst niemanden von uns. Er vergisst dich nicht, vergisst mich nicht und er hat auch Hannah nicht vergessen. Denn es war Hannah, die dieses Loblied anstimmte. Es war Hannah, die vor Gott stand und sagte, Gott, du hast die Wege möglich gemacht. Sie betete auf diese Weise lange vor Jahwe mit diesem Flehen und mit diesem tiefen, tiefen Wunsch, dass Gott sie nicht vergisst. Sie betete auf diese Weise lange vor Jahwe und Eli beobachtete sie. Eli war der Priester, der dort Dienst hatte und sie eben dabei beobachtete, wie sie dort betete. Und er sah, wie sich ihre Lippen bewegten, konnte aber nichts hören, weil sie still für sich betete. Darum hielt er sie für betrunken. Und er fuhr sie an, wie lange willst du dich hier als Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du deinen Rausch los wirst. Nein, mein Herr, erwiderte Hannah, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur eine unglückliche Frau und habe Jahwe mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von deiner Dienerin, denn aus großem Kummer und lauter Verzweiflung habe ich so lange gebetet. Sie wollte nicht mehr weg von Gott, weil sie gemerkt hat, nur noch bei Gott ist die Option auf eine Entlastung, ist die Option auf einen Weg hinaus. Und so blieb sie bei Gott in seiner Gegenwart und klammerte sich an diesen Wunsch und an diese Begegnung, dass mein Gott alles möglich machen kann. Und dann kommt dieser Eli, der besonders fromme, der besonders geistliche. Und das Einzige, was er dort sieht vor dem Tempel, ist diese Frau und er hält sich für betrunken. Und er macht ihr Vorwürfe. Was hast du hier zu suchen? Wie kannst du nur hier trinken in der Gegenwart Gottes? Das gehört sich doch nicht. Ich glaube, wir sind manchmal so, so schnell mit Vorwürfen, den Leuten anzurechnen, dass bei ihnen, ja, dass da irgendetwas nicht stimmt. Aber wir sehen manchmal gar nicht, was für eine riesige Geschichte sie mit sich herumschleppen. Was vielleicht dazu geführt hat, dass sie gerade so, wie wir sie erleben, so sind. Und ich will uns genauso heute auch aufrufen, dass wir schauen, wir sind hier ein Riesenmiteinander. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir heute sind, aber jeder von uns hat diese Verletzlichkeit wie eine Hannah. Aber jeder von uns trägt genauso auch das Verletzungspotenzial wie hier der Eli. Wir sind genauso aufgerufen, barmherzig aufeinander zuzugehen und vielleicht mal zu hinterfragen, wie es dazu kommt, dass jemand an diesem Lebenspunkt ist, an dem er gerade ist. Eli hat hier als Priester, man könnte vielleicht auch sagen, als Seelsorger versagt. Und ich glaube, dass gerade wenn Menschen sich vor Gott versammeln, die gegenseitige Annahme, die gegenseitige Seelsorge, das gegenseitige offene Ohr ein ganz wesentlicher Punkt für das Miteinander sein sollte. Aber Hannah versucht ihm deutlich zu machen, ich bin hier einfach nur, um meinem Gott zu begegnen. Ich will einfach nur mit Gott reden. Ich will zu ihm beten. Ich will ihm meine Last bringen. Ich wünsche mir, dass sich in meinem Leben etwas ändert. Ich habe ihm all das gebracht, was in mir ist. All meine Verbitterung, all mein Schmerz, all mein Wunsch, dass sich etwas ändert. Wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht, wo sich gerade Penina rumtreibt und wo Elkana unterwegs ist. Hier geht es einfach wirklich nur um Hannah und Gott. Und sie hat einfach ganz diese private, diese intime Nähe zu Gott gesucht. Und vielleicht ist das auch ein Punkt für dich, oder ja, an dem du dich gerade befindest, wo du sagst, es müsste eigentlich vielleicht mal diese persönliche, diese ganz private Begegnung mit meinem Gott stattfinden, damit ich das überhaupt mal loswerde, was da in mir schmerzt. Sodass da dann auch Linderung und Heilung hineinkommen kann. Sodass da vielleicht ein Ansatzpunkt ist für einen Weg, den Gott mir zeigen will, heraus aus dieser Situation, in der ich mich gerade befinde. Da erwiderte Eli: Geh in Frieden. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Und sie sagte: Lass deine Dienerin Gnade vor dir finden. Und dann ging sie ihres Weges. Sie aß wieder und sah nicht mehr so traurig aus. Früh am nächsten Morgen brachen sie auf, beteten noch einmal vor Jahwe und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Als Elkana das nächste Mal mit ihr schlief, da erhörte Jahwe ihr Gebet. Sie aß wieder und sie sah nicht mehr so traurig aus. Für mich ist einer der besondersten Momente, wenn man erkennen kann, dass Gott da gerade etwas am Herzen einer Person getan hat, weil man vielleicht gemeinsam vor Gott getreten ist oder weil man vielleicht auch ganz alleine diese Nähe Gottes gesucht hat. Und ich will dir heute sagen, dass egal wie verbittert dein Herz ist, egal wie verletzt du bist, dass Gott da wieder Heilung und Frieden reinbringen kann. Ganz egal, ob nach vorne, nach hinten oder zur Seite nichts mehr geht aus deiner Sicht. Hannah erlebte, wie die tiefste Verbitterung, die tiefste Verletzung, wie ihre Appetitlosigkeit, wie sie sich löste, nachdem sie aus der Nähe Gottes hervorging. Und das ist doch schon ein absolutes Wunder, wenn man überlegt, wie viele Jahre sie das mit sich rumschleppte. Übrigens, als sich das löste, da hat Gott ihr ja noch gar nicht den Weg gezeigt gehabt, den er jetzt mit ihr gehen will. Das kam ja erst später. Nur diese Begegnung mit Gott war dafür verantwortlich, dass sich da erstmal was in ihr löste. Und ich weiß, dass viele von uns auch Dinge mit sich rumschleppen, die auch Jahre alt sind. Wo du einfach dran zu knabbern hast. Wo du vielleicht auch den Eindruck hast, das muss ich mit mir ausmachen. Aber ich will dir sagen, selbst wenn du da noch nicht mal eine dritte Person mit hineinnehmen kannst, dann ist es mindestens Gott, den du mit hineinnehmen kannst. Und wo auch du sagen kannst, so wie Hannah: Gott, verlass mich nicht. Gott, ich klammer mich an dir. Ich habe dir mein Herz ausgeschüttet. Und ich bin davon überzeugt, dass er dich damit nicht alleine lassen wird. Und Gott erhörte schließlich ihr Gebet. Es war diese ganz individuelle Gebetserhörung für Hannah. Der Weg hätte auch ganz anders aussehen können, den Gott für Hannah vorgesehen hat. Hier ist halt das Besondere, dass diese Gebetserhörung zum Heilsplan Gottes auch noch gehört hat. Gott hatte ja von Anfang an mit den Menschen schon einen Plan, als er den Garten Eden geschaffen hat, als er Adam und Eva, die ersten Menschen, geschaffen hat. Da waren die Menschen darauf angelegt, dass Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott da sein soll, dass diese Begegnung da sein soll. Und ganz ehrlich, dann haben wir es Menschen einfach verbockt. Dann war ein unüberwindbarer Bruch da. Aber Samuel, der Sohn von Hannah, war eben ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Erlösungsweg, den Gott im Kopf hatte, bis zu dem Punkt, wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist und für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Da war Samuel ein ganz wichtiger Baustein. Und ich glaube, dass in erster Linie deswegen Gott diesen Weg auch eingeschlagen hat, den Hannah sich gewünscht hat. Aber es hätte eben auch ein ganz anderer sein können. Und auch da möchte ich euch heute aufrufen, mal zu überlegen: Bist du offen für die vielleicht so ganz andere Antwort, die Gott für dich bereithält? Denn dass er eine für dich bereithält, davon bin ich überzeugt. Und ich würde mir wünschen, dass wir, so wie Hannah, erleben und auch davon berichten, wie diese Höhendifferenz in deinem Leben sich verändert hat, wie du die überwunden hast, wie du diesen Weg von hier unten nach hier oben gestaltet hast. Wie du es erlebt hast, als du wirklich mal auf den Knien am Boden lagst und Gott dich wieder aufgerichtet hat. dann hast du den Segen Gottes in deinem Leben erlebt. Und das ist vor allem ein Geschenk an dich, aber ich glaube, dass es auch ein Geschenk und eine ganz starke Ermutigung für Dritte sein kann. Wenn du das in deinem Rahmen erzählst, vielleicht in deinem Hauskreis, vielleicht sogar von hier vorne, um alle zu ermutigen. Aber Gottes Handeln ist groß, eben auch heute noch unter uns. Sie aß wieder, sie sah nicht mehr so traurig aus. Gott berührte ihr Herz und erhöhte ihr Gebet. Wenn nötig, bitte wenden. Für Hannah war es dringend nötig, dass eine Wende in ihr Leben gekommen ist. Dass da was passieren musste. Und Gott kommt niemals zu spät. Bei dir nicht und bei Hannah nicht. Selbst wenn sich um dich herum schon alles aufgetürmt hat, dann will Gott dich da herausführen. Denn wenn nötig, dann wird Gott dastehen und dir diesen Weg eröffnen und dir zeigen, dir eine neue Perspektive geben, Wunden heilen. Das ist nämlich unser Gott, an den wir glauben und den wir ehren. Und wir wollen jetzt gleich ganz zum Ende des Gottesdienstes nochmal dieses Lied singen, dieses Halleluja, ja, was wir gerade schon gesungen haben. Gott, dir sei die Ehre für das, was du getan hast, jetzt gerade tust und tun wirst. Wenn du den Eindruck hast, dass mal jemand vielleicht für dich beten soll, dann kannst du auch gerne nach dem Gottesdienst gleich auf mich zukommen, dann bete ich gerne für dich. Ganz egal, ob du etwas erzählen willst oder nicht, ich bete für dich. Oder such vielleicht ganz allein für dich die Nähe zu unserem großen Gott. Ich würde gerne für uns beten und es wäre schön, wenn wir dazu aufstehen könnten. Oh, Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du jeden Menschen dazu eingeladen hast, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind Gottes, was weiß, bei meinem Gott darf ich ankommen. Meinem Gott darf ich begegnen und mein Gott vergisst mich nicht. Ich danke dir für diese ganz starke Erfahrung, die Hannah machen durfte. Als sie erlebt hat, dass du sie nicht alleine lässt. Wie sie erlebt hat, dass du sie aus der Depression herausgerissen hast. Und wie du letztlich ihr eine neue Lebensperspektive gegeben hast. Jesus, du kennst jedes einzelne Herz von uns, die wir heute zusammen sind. Du weißt so viel mehr über uns als unsere Nachbarn, die gerade neben uns hier stehen. Jesus, wir wollen uns heute Morgen dir öffnen. Wir wollen dich bitten, dass du uns gesund machst. Wir wollen dich bitten, dass du diese tiefen Wunden, die wir schon jahrelang mit uns herumtragen, dass du sie schließt. Und dass wir an uns ganz persönlich erleben, was du tun kannst und tun willst. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns auch ein barmherziges, ein interessiertes, ein echtes Herz der Annahme und der Wertschätzung schenkst, sodass wir in der Begegnung füreinander auch wirklich da sein können. Nicht pauschal einfach Leuten etwas überstülpen, sondern vielleicht mal ein offenes Ohr haben. Veränder du auch da unser Hören, unser Sehen, unsere Wahrnehmung. Ich danke dir, dass du es bist, der Gemeinde möglich macht, der Gottesdienste möglich macht. Und so bitte ich, dass dein Handeln an uns sichtbar wird. Dass wir den Mut haben, davon zu erzählen, was du tun kannst und tun willst. Ich danke dir, dass wir einen großen Gott auf unserer Seite haben, der uns einlädt, zu ihm zu kommen, vor seinen Thron. Danke für diese Einladung. Und danke, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, dass du uns einlädst zu diesem Leben mit dir. Amen.